zu unserem Thema, was kommt nach dem Tode, lesen wir ein Wort aus Johannes 6, Vers 39 an. Ein Wort, das Jesus Christus gesprochen hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tage. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Das Neue Testament spricht viel von Auferweckung, viel vom ewigen Leben. Wir haben soeben eine Stelle davon gelesen. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass die große Mehrzahl der Menschheit dieser Botschaft nicht glauben will. Die Botschaft von der Auferstehung ist eine der wichtigsten Botschaften und auch eine der schönsten. Es ist kaum in unserer Sprache auszudrücken, was das eigentlich bedeutet. Da wird uns gesagt, dass wir mehr haben als die Zeit auf dieser Erde. Selbst wenn wir lange leben, selbst wenn wir 90 werden, so ist es doch immer eine beschränkte Zeit. Und nun sagt die Bibel uns, dass vor uns die Ewigkeit liegt. Sie sagt uns, dass einem jeden mehr gegeben ist als das Erdenleben. Dann kann der, der hier ein glückliches Leben geführt hat, noch nicht sicher sein, ob er sich freuen darf. Er weiß ja nicht, wie seine Ewigkeit aussieht. Und der Arme, dem es hier sehr schlecht ging, der braucht nicht zu verzweifeln. Es ist durchaus möglich, dass ihm voller Ausgleich geschenkt wird in der anderen Welt. Wenn wir von der Ewigkeit und der Auferstehung ausgehen, dann wird uns sehr schnell bewusst, dass wir uns leicht ein falsches Bild machen können, wenn wir nur die irdischen Dinge besehen. Grundsätzlich sind wir Menschen immer um die Zukunft besorgt. Wir nehmen die Zukunft sehr ernst. Das fängt bei den meisten Menschen schon in der Jugend an. Sie sorgen dafür, dass sie ein gutes Examen bestehen, damit sie Aussichten haben. Sie bemühen sich, einen guten Beruf zu erlangen. Wenn sie alt geworden sind, dann möchten sie sich weiter sichern, möchten eine gute Altersversicherung haben. Immer blicken wir in die Zukunft. Nur wenn es um die Ewigkeit geht, dann sind viele nicht in der Lage, diese Frage ernst zu nehmen. Da werden wir sehr oft gefragt, ob wir das denn beweisen könnten mit der Ewigkeit. Wenn jemand nach einem Beweis fragt, so ist das oft ein Beweis dafür, dass er die Sache gern abschütteln möchte. Wir wissen ja alle, dass der, der vor dem Polizeikommissar oder dem Untersuchungsrichter steht, sofort sagt, können Sie mir das beweisen? Aber die, die nach dem Beweis fragen für die Auferstehung, die bedenken auch nicht, dass auch das Gegenteil, ihre Behauptung, es gäbe keine Auferstehung, dass auch dies Gegenteil nicht bewiesen wird, sondern dass es lediglich ihre Vermutung ist. Wie ich schon sagte, ist die große und bestimmende Botschaft des Neuen Testamentes die Botschaft von der Auferstehung, vom ewigen Leben. Ich will dazu einige Worte Jesu zitieren. Wir hörten schon eins zu Anfang, es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Es werden also alle auferstehen, allerdings nicht alle zum selben Geschick. Es heißt, die einen erstehen auf zum Gericht, die anderen erstehen auf zum Leben. Es ist aber wichtig zu wissen, dass ausnahmslos alle auferstehen. Auch die, die Angst davor haben, auch die, die ihr Vermögen darum geben möchten, Auferstehung ausschließen könnten. Ein andermal hat unser Herr gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ein andermal ein sehr ernstes Wort für die, die nicht zu ihm gefunden hatten, gehet von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Dies Wort zeigt uns, dass Gott das ewige Feuer niemals für Menschen bereitet hat. Gott will nicht, dass ein einziger Mensch in das ewige Feuer kommt. Und er hat seinen Sohn gesandt, damit Sünder nicht in die Verdammnis kommen. Er hat das ewige Feuer bereitet für den Teufel und seine Engel. Und doch entnehmen wir diesem Wort, dass ein Teil der Menschen diesem Weg gehen wird. Überlegen wir einmal, was wäre, wenn es keine Auferstehung gäbe, wie so viele Menschen sagen. Wenn es keine Auferstehung gäbe, hätte Jesus Christus geirrt. Er hat die Auferstehung gelehrt. Wenn es keine Auferstehung gäbe, hätte der größte Lehrer, den Gott uns gesandt hat, in der wichtigsten Frage uns Menschen falsch unterrichtet. Wenn es keine Auferstehung gäbe, hätte der Gründer der größten Religion uns seine Anhänger getäuscht. Fragen wir uns doch einmal, wer der Herr Jesus aus menschlicher Sicht war. Er war ganz eindeutig der größte Mensch, der je gelebt hat. Jetzt müssen wir uns aber fragen, woran wir die Größe eines Menschen messen wollen. Wir müssen sie messen einmal an dem Einfluss, den er auf die Menschheit genommen hat, und dann an der Reinheit seines Charakters. Wenn wir von einem Einfluss sprechen, dann ist gar kein Mensch da, den man mit unserem Herrn vergleichen könnte. Ich will einmal einige Große der Weltgeschichte nennen. Könnte man Alexander den Großen als den Größten nennen? Ich muss offen sagen, ich weiß von Alexander außer den geschichtlichen Berichten nur noch ein paar interessante Anekdoten. Könnte man Julius Caesar als den Größten nennen? Gewiss, er hat etwas zur Reform des Kalenders beigetragen und auch zur Gesetzgebung. Wem wollen wir eigentlich nennen? Sollen wir die Philosophen nennen? Da könnte einer Sokrates nennen. Aber der hat von sich selbst gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ein anderer könnte Buddha nennen, und der hat von sich gesagt, ich habe die Wahrheit nicht gefunden. Als einer der größten Philosophen gilt ganz sicher Immanuel Kant. Aber wie groß ist denn sein Einfluss auf die Menschheit? Wenn wir an seinen kategorischen Imperativ denken, so müssen wir sagen, der Einfluss war gering. Oder sollen wir vom Einfluss der großen Erfinder sprechen? Stephenson, der die Eisenbahn in Gang setzte, oder Otto, der den Benzinmotor erfand, die kommen doch alle überhaupt nicht in Frage. Da bleibt nur einer, Jesus Christus. Er hat Liebe gelehrt und Liebe gelebt. Er hat mehr für die Stellung der Frau und der Kinder getan als irgendein anderer Mensch. Er hat uns aufgefordert zur Feindesliebe und uns gedrängt, einander nicht zu richten. Wenn je einer von Mitmenschlichkeit gesprochen und sie geübt hat, dann war er es. Da ist überhaupt keiner, den man aus der rein menschlichen Sicht mit ihm vergleichen könnte. Wie ist es, wenn wir von der Reinheit des Charakters sprechen? Wenn wir die Großen der Geschichte kennen, dann wissen wir, dass sie Menschen mit vielen Fehlern und Schwächen waren, während unser Herr selbst seinen Feinden sagen konnte, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Und der Kern der Lehre Jesu war Auferstehung, war die Frage nach dem ewigen Leben. Erinnern wir uns noch an sein Wort, was hülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was wird ein Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Wenn diese seine Kernbotschaft falsch wäre, dann wäre alles falsch. Aber nicht nur unser Herr hat von der Auferstehung gesprochen. Wir wollen noch einmal das lesen, was Gott uns durch seine Knechte sagen lässt. Und da will ich ein Wort aus Apostelgeschichte 17 lesen, von Vers 30 an. Da hat der Apostel Paulus gesagt: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Hier werden uns ganz klare Aussagen gegeben über Gottes Absichten. Es wird nicht einfach gesagt, dass Gott einmal richten wird. Es wird uns gesagt, dass der Tag des Gerichtes schon fest liegt. Kein Mensch kennt ihn. Aber unser Herr sagt, Gott hat einen Tag bestimmt. Dann wird uns auch gesagt, in welchem Umfang das Gericht sein wird. Er wird den Erdkreis richten. Dann wird uns der Grundsatz gesagt, nach dem gerichtet wird: in Gerechtigkeit. Das klingt zunächst so harmlos. Aber für den, der schuldig ist, ist ein Gericht in Gerechtigkeit das Allerschlimmste. Denn ganz offensichtlich werden keine mildernden Umstände geltend gemacht werden können. Gott wird richten in Gerechtigkeit. Und dann wird uns gar gesagt, dass der, der als Richter fungiert, schon feststeht. So ist alles vorbereitet für das Gericht. Gott sagt es uns ganz klar, dass es eine Auferstehung gibt, und er nennt uns Einzelheiten. In Hebräer 9, Vers 27 lesen wir: Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und dann muss ich noch ein Wort lesen aus Offenbarung 20, aus dem letzten Buch der Bibel. In diesem Buch ist vieles, was ich nicht verstehe. Und ich spreche nur ganz selten über irgendein Wort aus diesem Buch. Aber eins zeigt uns dieses Buch ganz klar: Am Ende kommt das Gericht. Man hat ja manchmal den Eindruck, als ob man tun und lassen könnte, was man wollte. Menschen können Gott verachten durch ihr Verhalten. Sie setzen sich über Gottes Gebote hinweg, als ob Gott die lächerlichste Figur im ganzen Universum wäre. Und sie können das alle tun, ohne dass er eingreift. Und da ist es so wichtig zu wissen, dass uns gesagt wird: am Ende, ganz am Ende, dann kommt das Gericht. Und da will ich einige Verse lesen aus Offenbarung 20 von Vers 12 an. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und dann Vers 15. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buche des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wenn es keine Auferstehung gäbe, dann wäre die wichtigste, die zentrale Botschaft des Neuen Testamentes falsch. Dann könnten wir genau wie Paulus es gefolgert und empfohlen hat, sagen, dann lasst uns essen und trinken und fröhlich sein, denn morgen sterben wir. Ja, wir könnten noch einen Schritt weiter gehen. Dann könnten wir unsere Bibeln verbrennen. Dann könnten wir unsere Kirchen umfunktionieren. Dann müssten wir allen Pfarrern und Predigern und Geistlichen den Zutritt zum Friedhof verbieten, weil sie eine Hoffnung ausriefen, wo keine Hoffnung wäre. Die einzigen, die dann noch ihren Mund auftun könnten, wären die Freidenker, die uns etwas sagten vom Werden und Vergehen. Können wir die Auferstehung beweisen? Wir wissen ja alle, der beste Weg zum Beweis ist immer das Experiment. Und ganz eindeutig können wir den bei der Auferstehung nicht bestreiten. Der zweite Weg ist die Beobachtung. Auch die ist uns nicht möglich. Auferstehung bleibt ganz eindeutig eine Glaubensfrage. Aber eins müssen wir auch verstehen. In den großen Fragen unseres Daseins können wir überhaupt nichts beweisen. Aber wirklich nichts, weder nach der einen noch nach der anderen Seite. Wir können Gott nicht beweisen. Wir können Gott aber auch nicht widerlegen. Wir können Gott erfahren. Er kann sich uns offenbaren, aber wir mit unserem Verstand, wir kriegen ihn nie in den Griff. Denn um etwas beweisen zu können, muss ich Herr der Sache sein, muss ich es durchschaut haben und es im Griff haben. Aber sehen wir einmal klar, wie die Dinge liegen. Wenn ich sage, es gibt einen persönlichen Gott, kann ein Atheist mir sagen, das ist deine Glaubensüberzeugung, dann sage ich ja. Aber wenn der Atheist dann sagt, es gibt keinen persönlichen Gott, dann kann ich ihm genauso gut sagen, das ist deine Glaubensüberzeugung. Auch das ist kein Wissen, auch das ist nur Glaube. Aber wenn es um die Auferstehung geht, können wir mit unserem Verstand eine ganze Menge Vorbereitung leisten, um es uns leicht und verständlich zu machen, an die Auferstehung zu glauben. Wenn man das Evangelium verkündigt und Menschen sagt, dass Gott einmal richten wird, dann hat man immer den Wunsch, sie davon zu überzeugen, dass mit dem Tode nicht alles aus ist. Was meinen wir, wie voll dieses Zelt wäre, wenn alle hier in Neckarteilfingen davon überzeugt wären, dass sie nach ihrem Tode sich vor Gott verantworten müssten? Was meinen wir, wie die Menschen gelaufen kämen? Die Überzeugung, mit dem Tode ist alles aus, ist das stärkste Hindernis für das Evangelium. Sie sagen sich, ich kann tun und lassen, was ich will. Es wird nie etwas kommen. Und darum bin ich immer daran interessiert gewesen, eine Möglichkeit zu finden, meinen Zuhörern begreiflich zu machen, dass es eine Auferstehung gibt. Und ich habe alles genau beachtet, was darüber geschrieben wurde. Und wenn ich einen Evangelisten hörte, habe ich immer die Ohren gespitzt, wenn er auf diese Frage zu sprechen kam. Und ich sage ganz offen, ich war immer enttäuscht. Und dann nach langer Zeit ist mir ein Schriftwort bewusst geworden, das ich längst kannte, das ich aber nie richtig eingeordnet habe. Und das wollen wir einmal lesen. Wir finden es in Markus 12. In Markus 12 lesen wir von den Sadduzäern. Die Sadduzäer waren eine fromme Sekte, wobei ich das fromm vielleicht mit etwas Zurückhaltung aussprechen muss. Vielleicht waren sie sogar etwas wie eine liberale Sekte, wie man sie heute ja auch kennt. Und diese Leute bestritten nicht nur, dass es eine Auferstehung gibt. Sie hatten gar den Nerv, dem Herrn Jesus zu beweisen, dass es keine geben kann. Und sie haben ihm dazu eine Geschichte erzählt. Ich glaube, dass es eine erfundene Geschichte ist. Denn so schön der Reihe nach sterben die Menschen gewöhnlich im Leben nicht, wie es hier geschah. Wir wollen aber einmal lesen, Markus 12, von Vers 18 an. Und es kommen Sadduzäer zu ihm, welche sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und hinterlässt ein Weib und hinterlässt kein Kind, keine Kinder, dass sein Bruder sein Weib nehme und seinem Bruder Samen erwecke. Es waren nun 7 Brüder, und der erste nahm ein Weib, und als er starb, hinterließ er keine Kinder. Und der zweite nahm sie und starb, und auch er hinterließ keine Kinder. Und der dritte desgleichen. Und die 7 nahmen sie und hinterließen kein Kind. Am letzten von allen starb auch das Weib. In der Auferstehung, wenn sie auferstehen werden, wessen Weib von ihnen wird sie sein? Denn die 7 haben sie ja zum Weibe gehabt. Sie hielten das für eine schlüssige Geschichte. Jetzt konnte er doch nichts mehr sagen. Wem von den 7 sollte er sie zuteilen? Jesu Antwort besteht aus 2 Teilen. Er weist erst nach, wie unsinnig sie argumentieren. Und dann kommt er mit seiner eigenen Begründung, warum Menschen auferweckt werden. Also zunächst seine Ablehnung. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, irret ihr nicht deshalb, indem ihr die Schriften nicht kennet, noch die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. Damit war ihr ganzer Einwand erledigt. Die Frage, wessen Weib wird sie sein? Keines von den 7. Antwort klar beantwortet, Frage klar beantwortet. Und nun die Stellungnahme Jesu. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferstehen, habt ihr nicht in dem Buch Moses gelesen, in dem Dornbusch, wie Gott zu ihm redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Ihr irret also sehr. Sehen wir uns noch einmal den ersten Teil der Antwort Jesu an. Irret ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennet, noch die Kraft Gottes? Ein ganz großer Grund, warum viele Menschen nicht an die Auferstehung glauben, ist doch ganz einfach dieser. Sie stehen an einem Grabe und fragen sich, wie soll der denn nun wieder auferstehen? Und sie können keine Antwort geben. Und dann ziehen wir Menschen ja leicht folgenden Schluss. Wenn wir etwas nicht erklären können, dann geht das auch nicht. Und der Schluss ist so falsch, wie er nur sein kann. Die Welt, in der wir leben, ist voll von Vorgängen, die wir nicht erklären können. Ich will einen nennen. Wir wissen, dass Masse Masse anzieht. Wir können sogar berechnen, wie stark. Hängt ab vom Quadrat der Entfernung und von der Masse. Wir wissen aber nicht, warum Masse Masse anzieht. Stellen wir uns einmal vor, Gott sagte uns, alles, was ihr nicht, sagen wir, bis zum Monatsende erklären könnt, wird ab 1. September nicht mehr funktionieren. Nun, wir könnten bis zum 31. August nicht die Schwerkraft erklären. Also wird sie dann aufhören. Was wäre die Folge? Die Sonne hielt die Erde nicht mehr fest. Und die Erde flöge auf der Tangente davon in den Raum. Und es würde nur noch kurze Zeit dauern, bis wir alle erfroren wären. Wenn nur das funktionierte, was wir erklären können, dann funktionierte bald nichts mehr. Denn wir sind wirklich nur Oberflächentechniker. Mehr wahrhaftig nicht. Und nun das nächste. Jesu Argument. Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und daraus folgert der Herr, mithin sind Abraham, Isaak und Jakob im Leben. Er argumentiert vom Charakter Gottes aus. Er sagt, weil Gott so ist, wie er ist, gütig, bereit, die anderen teilhaben zu lassen, darum ist es ganz sicher, dass er Abraham, zu dem er sich bekennt, und Isaak, zu dem er sich bekennt, und Jakob, zu dem er sich bekennt, dass er die ins Leben genommen hat. Das ist, wie ich schon gesagt habe, eine Beweisführung vom Charakter Gottes her. Für einen Christ einfach überzeugend, für einen Ungläubigen sicher nicht überzeugend. Aber wir können noch weiter an die Frage der Auferstehung herangehen. Und sehr oft hilft uns bei geistlichen Fragen die Frage nach der Alternative, nach der anderen Möglichkeit. Nehmen wir einmal an, was wäre, wenn es keine Auferstehung gäbe. Dann wäre mit einem Satz gesagt, Gott nicht gerecht. Auf unserer Erde geschieht unendlich viel Unrecht. Man braucht nur in die Geschichte hineinzusehen. Man braucht nur zu sehen, wie sie sich bekämpft haben innerhalb der Herrscherhäuser. Wie oft der neue Herrscher alle anderen ausgerottet hat, damit er keinen Konkurrenten hatte. Man braucht nur zu sehen, wie Völker einander versklavt und ausgebeutet haben. Denken wir an unsere Zeit, an Konzentrationslager, an Flüchtlingselend. Ja, meinen wir denn im Ernst, Gott werde all das ungerichtet durchgehen lassen? Dann wäre Gott weniger gerecht als wir. Die Behauptung, keine Auferstehung, ist eine furchtbare Beleidigung Gottes. Wenn es aber keine Auferstehung gäbe, wäre Gott auch nicht der Gott der Liebe. Das sagt der Apostel Paulus ganz klar in 1. Korinther 15, in dem großen Kapitel über die Auferstehung. Da heißt es im Vers 19, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Erinnern wir uns einmal daran, wie Paulus gelebt hat. Er kam zum Glauben an den Herrn Jesus und er hat um Jesu willen alles aufgegeben, was er an menschlichen Gütern hatte. Er hat seine Stellung in Jerusalem aufgegeben. Wahrscheinlich hatte er eine Karriere vor sich. Er hat seine Freunde verloren, möglicherweise auch seine Familie. Er hat die Stadt Jerusalem verlassen müssen. Die Menschen aus seinem Volk wurden seine erbittertsten Feinde. Paulus hat viel aufgegeben, aber noch mehr. Er wurde verfolgt, er hat um Jesu willen ungeheuer viel gelitten. Stellen wir uns einmal vor, wir könnten den Herrn Jesus fragen, sag mal, was ist eigentlich mit deinem Knecht Paulus? Er war doch besonders treu, er war ein Vorbild wie nie ein anderer und dem ist es doch jämmerlich schlecht gegangen. 5-mal hat er von den Juden 39 Stockschläge bekommen. 3-mal ist er von den Römern ausgepeitscht worden. Einmal ist er gesteinigt worden. 4 Jahre hat er im Gefängnis verbracht. So wird es uns in der Apostelgeschichte berichtet. Lässt du ihn so jämmerlich ins Grab fahren und dann ist Schluss? Da gibt es doch nur eine Antwort. Und die eine Antwort heißt Auferstehung. Der Apostel Paulus wusste das. Paulus hat geschrieben, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Paulus wusste um die Auferstehung. Und Paulus hat von Gott gesagt, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Herrlichkeit in Güte gegen uns erwiese. Paulus wusste, das, was er hier erduldete, das war nicht alles. Es wäre auch unmöglich, dass sein Herr ihm das zugemutet hätte. Aber nun müssen wir noch eins wissen. Die Auferstehung Jesu ist ganz einfach eine geschichtlich erwiesene Tatsache. Einmal konnte der Apostel Paulus verweisen auf mehr als 500 Zeugen. Der französische Theologe Renan, der versucht, die Botschaft von der Auferstehung hinzustellen, als die Idee, wie er sagt, einer überspannten Frau. Er denkt dabei an Maria. Aber nicht nur Maria war Zeuge der Auferstehung. Unser Herr ist innerhalb von 40 Tagen den Seinen erschienen, nicht an einem Tage. Er ist den verschiedensten Menschen erschienen, mal Zweien, mal den Elfen, mal vielen. Er ist ihnen einmal in ihrem Hause erschienen, ein andermal am See, ein andermal bei einer Wanderung, ein andermal auf dem Berge. Da war keine Täuschung möglich. Mehr als 500 Zeugen. Aber dann ist da noch etwas, das müsste doch jedem einleuchten. Am Karfreitag waren die Jünger ein enttäuschtes, hoffnungsloses Häuflein. Sie glaubten gar nichts mehr. Sie fühlten sich enttäuscht und betrogen. Sie zitterten aus Angst vor den Juden. Sie schlossen die Türen ab. Und kurz darauf stand der Auferstandene in ihrer Mitte. Und noch einige Wochen später empfingen sie den Heiligen Geist. Und dann hatten sie die Kraft, hinauszuziehen in die ganze Welt und das Evangelium zu verkündigen. Ohne äußere Macht, ohne finanzielle Mittel, ohne sich stützen zu können auf Wissenschaft und Begabung. Sie zogen aus aufgrund der Kraft, die sie empfangen hatten von dem Auferstandenen, der vor ihnen stand. Der Siegeszug des Evangeliums spricht in sich für die Auferstehung Jesu. Warum wollen die meisten Menschen nichts von der Auferstehung hören? Man sollte doch meinen, sie würden jubeln. Man sollte doch meinen, wenn da ein Mann ist, der nur ein schweres Leben gehabt hat, immer nur sich plagen, immer Enttäuschung, immer ganz hinten gestanden hat, der würde strahlen bei dem Gedanken, das war nicht alles, kommt ja was Neues, ganz Neues, geht wieder los. Oder stellen wir uns einmal einen vor, der sein Leben lang krank war. Ich habe einmal eine Frau beerdigt, die war 18 Jahre lang im Krankenhaus gewesen und 20 Mal operiert und starb mit 38 Jahren. Müsste ein Mensch nicht jubeln, wenn er hört, es gibt mehr als dieses arme Leben. Was tun sie aber? Nein, nein, hat noch eine Postkarte geschrieben. Warum wollen die alle keine Auferstehung? Der Grund ist so einfach. Sie wissen alle, wenn Auferstehung, dann Verantwortung. Und davor haben sie Angst. Sie haben alles, was böse war in ihrem Leben, sorgfältig verdeckt. Sie sind glücklich, dass über ein Gutteil Gras gewachsen ist. Sie sind froh, dass viele Menschen das, was sie vielleicht in ihrer Jugend getan haben, gar nicht mehr bezeugen können, weil die nicht mehr leben. Und dann der Gedanke, Auferstehung, offenbar werden, sich vor Gott verantworten müssen. Auf keinen Fall. Und das zeigt uns etwas ganz Wichtiges. Sie wissen alle zwei Dinge. Zwei Dinge wissen sie, und die muss jeder wissen. Sie wissen, ich bin ein Sünder, der falsch gelebt hat. Und sie wissen, Gott wird mich einmal zur Verantwortung ziehen. Sie wissen ganz genau, was in Hebräer 9 steht. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Aber eins kennen diese Menschen nicht. Die kennen nicht die Liebe Gottes. Ja, Gott ist heilig und gerecht. Das ist wahr. Aber Gott ist auch der Gott der Liebe. Wir sind Sünder und können nicht vor Gott bestehen. Aber Gott liebt uns und hat das Beste und Wunderbarste mit uns vor. Es stehen Worte in der Bibel, die sind so schön, dass man lange, lange darüber nachdenken kann und dann erst einmal erkennt, dass sie viel zu schön sind, um sie zu verstehen. So ein Wort steht zum Beispiel in 2. Thessalonicher, 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Da steht, wandelt nur würdig des Gottes, der euch beruft, zu seinem eigenen Reich und zu seiner eigenen Herrlichkeit. Überlegen wir doch einmal, der Herr im Himmel, der will Menschlein, wie wir es sind, du und ich, bei sich haben in seinem Reich und in seiner Herrlichkeit. Oder denken wir an das Wort unseres Herrn, Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit sehen. Hier ahnt man etwas von der Liebe Gottes, aber bei weitem noch nicht alles. Das ist nur der Anfang. Wir müssen wissen, der große Gott im Himmel ist vollkommen gerecht und heilig. Er kann Sünde nicht übersehen. Er kann nicht tun, als ob sie nicht geschehen wäre. Er kann nicht sagen, es war zwar falsch, aber ich will nicht mehr darauf zurückkommen. Lassen wir es beiseite. Das kann er nicht. Er wollte uns aber nicht richten. Da ist er einen Weg gegangen. Einen Weg, den hätten wir Menschen nie und nimmer ersonnen. Der wäre uns nie in den Sinn gekommen. Und die Bibel spricht tatsächlich von einer Erfindung. Er hat eine ewige Erlösung erfunden. Der allmächtige Gott hat seinen Sohn gesandt, Jesus Christus. Der wurde Mensch wie wir in seiner äußeren Gestalt. Und so wurde er der Vertreter der Menschheit und hat als Vertreter der Menschheit unsere Schuld gesühnt vor Gott. Wir lesen in 1. Johannes 2, Vers 3, er ist die Sühnung für unsere Sünden. Und wir lesen in Johannes 1, Vers 29, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Unser Herr hat durch sein Leiden und Sterben unsere Schuld gesühnt. Und die Bibel spricht davon in den herrlichsten Ausdrücken. Paulus schreibt, ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, welcher da er reich war, um eures Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ja, wir werden buchstäblich durch seine Armut reich. Deswegen, weil der Herr bitterarm wurde, als er am Kreuz unsere Schuld sühnte. Darum können wir reich werden, du und ich. Und in 2. Korinther 5, Vers 19 heißt es, Gott war in Christus, hat die Welt mit sich selbst versöhnt, hat ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Was müssen wir nun tun? Was musst du tun? Fordert Gott von uns eine besondere Leistung? Das denken wir. Und ich glaube, wenn man sich den Himmel verdienen könnte, dann wären mehr im Himmel als heute, wo man aus Gnaden hineinkommt. Unser Stolz, der drängt uns immer wieder, unsere Leistung anzubieten. Wir wollen auch darüber ein Wort aus dem Johannesevangelium lesen. Aus Johannes 6, Vers 26. Nein, Vers 28. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Es ist so wichtig, diesen Unterschied zu sehen. Wir Menschen bieten gern eine Leistung an. Wir kennen doch die Leute, die da auf der Straße stehen mit ihrem Wachturm. Die sind bereit, bis zu 100 Stunden in der Woche zu arbeiten, um Gott zufriedenzustellen. Und die Bibel sagt uns, so geht's nicht. Es gibt eine Möglichkeit: errettet aus Gnaden. Ich gebe offen zu, das ist für uns Menschen eine beschämende Botschaft. Der große Gott sagt uns: Alle eure Anstrengung schafft es nicht. Ihr seid auf mein Erbarmen angewiesen. Ihr seid auf das angewiesen, was ich für euch getan habe. Ihr könnt errettet werden, aber nur durch die Gnade, anders nicht. Und der Stolz, der hält so viele davon ab, hinzufinden zum Herrn. Was sollen wir denn mitbringen? Zwei Dinge: Buße und Glauben. In Apostelgeschichte 20, 21 sagt der Apostel Paulus: Ich habe ihnen bezeugt, die Buße zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus. Was heißt Buße? Buße hat mit Böse nichts zu tun. Buße heißt so viel wie Sinnesänderung, heißt so viel wie Reue, heißt so viel wie vor Gott kapitulieren, es zugeben: Ich bin schuldig und ich bleibe schuldig und aus eigener Kraft werde ich nie anders. Ich komme als der Arme, als der Verlorene, als der, der Gnade braucht. So stehe ich vor dir. Das ist Buße. Und Glauben heißt, sein Vertrauen in das setzen, was der Herr Jesus getan hat. Er hat am Kreuz unsere Schuld gesühnt. Er lässt uns sagen: Ich bin gekommen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Auch für dich hat er das Lösegeld bezahlt. Das heißt aber noch nicht, dass du errettet wirst. Du musst es im Glauben annehmen. Du musst in Buße und Glauben zu ihm kommen. Im Bekennen und Erkennen deiner Schuld und im vollkommenen Vertrauen auf ihn, dass er alles in Ordnung gemacht hat. Einmal werden alle auferstehen. Nicht alle am selben Tage, nicht alle zum selben Geschick, aber einmal werden alle auferstehen. Und das große Wort, das dann vor jedem steht, heißt offenbar werden. Dann werden wir so vor Gott oder vor unserem Herrn stehen, wie wir sind. Und da gibt es nur eins, was uns decken kann: das Blut Jesu Christi. Heute kannst du Zuflucht zu ihm nehmen. Wenn du einmal vor ihm stehst, dann ist alles vorbei. Heute ist er noch der Herr, der dir Vergebung und ewiges Leben anbietet. Wenn du diese Zeit verpasst, wird dir niemand helfen können. Heute steht dir der Weg zum Leben offen. Wirst du ihn gehen? Du kannst, wenn du willst. Niemand kann dich hindern und niemand kann dich zwingen. Dein Geschick liegt buchstäblich in deiner Hand. Und es geht um deine Ewigkeit. Es geht um größere Werte als alles, was du auf dieser Erde hast oder auch nur haben kannst. Möge Gott in seinem Erbarmen schenken, dass du den Ernst des Augenblickes erkennst, dass du recht wählst und dass du ganz bewusst den Herrn Jesus im Glauben annimmst als dein Erretter und als deinen Herrn.